Ich muss euch sagen, ich hatte eine etwas kürzere Nacht. Ich habe schon ein bisschen geschlafen, aber ja, der Herr hat mich geweckt und dann hat er gesagt: Manuel, heute ist die UFC Fight Night. Und es war, also wer das nicht kennt, es sind MMA-Kämpfe und ich bin so ein geheimer MMA-Fan, jetzt auch nicht mehr geheim. Ich mag das total, ja. Und ich musste einfach diese Kämpfe anschauen. Das waren richtig tolle Kämpfe. Was ich auch liebe, ist, dass dort Christen dabei sind. Und es war der Hammer. Einer der Kämpfer, der von dem Hauptevent, ist mit dem Lied reingekommen, The Anthem. Vielleicht kennt ihr das Lied, ja? Von Jake Hamilton, von Jesus Culture. Und richtig coolen Brasilianer war das und ist so reingegangen. Der andere ist auch ein bekennender Christ. Also es sind nicht irgendwie so Namenschristen, die das einfach posten, weil es einen guten Eindruck hinterlässt in der Öffentlichkeit, sondern es sind echte Christen, die Jesus nachfolgen und trotzdem dort im Kampf stehen. Und ich fand es so stark, ja, wie einfach sie, und es sind auch total demütige Leute, die zwei. Dariusz heißt der eine und der andere heißt Oliveira. Ich werde jetzt nicht spoilern für die, die es sich anschauen wollen. Ja. Aber manchmal, wenn ich mir diese Typen anschaue, ja, voll durchtrainiert, es scheint so, als ob die übermenschliche Kräfte hätten, als ob das irgendwelche Super- oder Übermenschen sind. Ich weiß nicht, wenn man sich so in der Sportwelt vor allem umschaut, ja, wir haben den Lionel Messi, diesen extrem guten Fußballer einfach, ja. Tom Brady, manche lieben ihn, manche hassen ihn. Tom Brady ist ein richtig guter Footballspieler. Floyd Mayweather, das sind Leute, die exzellent sind, die überragend sind, die angehimmelt werden, wo du dir denkst, wie machen die das? Ja, und es scheint so, als ob das denen einfach zugefallen ist und die einfach gut sind in dem, was sie tun. Ja, und dann gibt es Koryphäen in ganz anderen Bereichen. Es gibt ganz grandiose Denker und Dichter und was weiß ich, Künstler. Und man hat dann so das Gefühl, wenn man sich mit denen vergleicht, so wow, die haben es echt geschafft im Leben, ja. Wo stehe ich da mit meinem Equipment an Gaben und überhaupt, ja? Und man kommt sehr schnell in dieses Vergleichen und ich finde auch, dass wir das sehr schnell auch auf Persönlichkeiten in der Bibel legen. Ja, wenn man so diese ganzen Leute sich anschaut, die von denen in der Bibel geschrieben wird, wie zum Beispiel der König David oder die Königin Esther oder der Apostel Paulus oder wie sie alle heißen, ja, und du denkst förmlich, ey, das sind Menschen mit Superkräften. Das sind keine normalen Menschen wie du und ich, ja, und vor allem natürlich durch die Kunst wird es dann nochmal verdeutlicht mit dem heiligen Schein. Die sind ja viel, viel heiliger. Ich habe keinen heiligen Schein, die haben heiligen Schein. Und was ich dir aber sagen möchte heute ist, das sind alles ganz normale Menschen wie du und ich. Es gibt keine Menschen mit Superkräften. Es gibt keine Menschen, die einfach, ja, keine Ahnung, wo es nicht natürlich zugeht, ja, so vom Equipment, so wie sie geschaffen worden sind, ja, und sondern sind ganz normale Menschen. Durchaus, dass Leute extrem diszipliniert sind, einfach eine Begabung haben in dem einen oder anderen Bereich, das natürlich, das steht außer Frage, aber sie sind dennoch normale Menschen, die genauso müde werden, die genauso alt werden, die genauso ihre Downs haben im Leben, durch ihre Täler gehen. Und man mag sich mal den Cristiano Ronaldo anschauen, ja, das kommt nicht von ungefähr, dass der so gut ist, sondern da steckt viel, viel Training dahinter, viel, viel harte Arbeit. Also, und das sind so Sachen, ja, die natürlich unglaublich sein können, dass einer es schafft einfach, dass er so eine Disziplin aufbringt oder so eine Hingabe hat, so zielorientiert ist. Und ich möchte einfach heute sagen, wir sind alle ganz gewöhnlich. Und Gott liebt es, gewöhnliche Menschen für außergewöhnliche Dinge zu benutzen. Gott liebt es, dich mit Sachen zu konfrontieren, die einfach für dich aus dem Normalen heraus nicht möglich sind. Er möchte, dass du Dinge tust, die übernatürlich sind, die unmöglich sind, die dich komplett übersteigen, wo andere Leute sagen, kann er das überhaupt schaffen? Und das ist etwas, wozu Gott uns auch berufen hat. Gott hat uns berufen zu einem übernatürlichen Lebensstil, zu einem übernatürlichen Lebenswandel. Mit übernatürlich meine ich nicht nur Zeichen und Wunder, dass diese geschehen, die geschehen auch. Ja, nicht wir sollen Zeichen und Wundern folgen. Das hat sich leider ein bisschen verdreht in der Christenheit, dass ganz viele dann nur noch auf Heilungsgottesdienste gerannt, Heilungskonferenzen gerannt sind und den Wundern quasi hinterhergerannt sind. Nein, Zeichen und Wunder werden dir folgen, wenn du glaubst. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich empfinde sehr stark, das ist ein prophetischer Eindruck, den ich einfach auch weitergeben möchte, wir stehen aktuell in einer Zeit, wo Gott ganz neu und ganz frisch das übernatürliche Wirken ausgießen möchte. Aber er sucht nach Leuten, die dafür bereit sind, die sich zur Verfügung stellen für ihn. Aber ich spüre sehr stark, dass Gott in einer ganz neuen Art und Weise Menschen benutzen möchte, Kranke zu heilen. Ja, Menschen benutzen möchte, in übernatürlicher Art und Weise Erkenntnis zu schenken. Dass wieder dieser prophetische Geist auch ausgegossen wird. Dass wir Dinge sehen, die für das normale Auge nicht sichtbar sind, die Gott einfach offenbaren möchte und zeigen möchte. Und er möchte nicht nur ein paar Prediger oder ein paar Propheten, die im prophetischen Dienst auch stehen, benutzen, sondern er möchte ganz gewöhnliche Menschen benutzen. Ja, das bedeutet nicht, dass Prediger nicht gewöhnlich sind. Nicht falsch verstehen, okay? Also ich möchte mich hier nicht selbst glorifizieren oder sowas. Aber ich möchte euch einfach sagen, Gott möchte ganz neu und ganz frisch seinen Heiligen Geist ausgießen in einer Form, wie es in den letzten Jahren nicht da gewesen ist. Und wir stehen an so einer Schwelle und wir stehen in dieser Zeit, es ist so fast, wir sind so in einer Übergangsphase und ich verspüre das ganz, ganz stark. Aber er sucht nach Menschen, die Ja sagen. Er sucht nach Menschen, die ihm immer noch glauben. Er sucht nach Menschen, die mit Gottes Eingreifen rechnen. Die auf Gottes Eingreifen vertrauen. Aber wisst ihr, was auch übernatürlich ist? Nicht nur Zeichen und Wunder und das Prophetische und die Gaben des Geistes, sondern übernatürlich ist auch die Transformation deines Charakters. Wir vergessen das häufig. Ich habe das mal, dieses Beispiel gehört, wo der Mensch mit einem Ring und mit einem Stein verglichen wurde. Also, und der Prediger hat da gesagt, stell dir vor, der Stein ist die Gabe. Wenn du dich in deiner Gabe weiterentwickelst und da wächst und gedeihst und immer besser wirst, sei es natürliche Gaben oder übernatürliche Gaben, dann und dein Charakter aber nicht mitwächst, also dieser Ring an sich nicht mitwächst, dann wird der Ring kaputt gehen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir verstehen, auch die Transformation unseres Wesens, man nennt es Heiligung, dieser Heiligungsprozess ist ein absolut übernatürlicher Prozess, der nur in Kooperation mit dem Heiligen Geist geschehen kann. Veränderung geschieht niemals von außen nach innen, sondern immer von innen nach außen. Und deswegen schaut auch Gott nicht auf dein Äußeres, sondern er schaut heute, ganz besonders heute, schaut er auf unser Herz. Er schaut, was in uns ist. Er sieht ganz genau, ob du wirklich zuhörst oder ob du nur so halb dabei bist. Ja? Er sieht, ob du gerade Hunger hast oder keinen Hunger hast. Und wenn du keinen Hunger hast, dann bet kurz und sag, Gott, schenk mir Hunger nach mehr, schenk mir Hunger nach deiner Gegenwart, schenk mir Hunger nach neuen Erkenntnissen, auch vom Wort her. Und ich glaube, es ist mehr denn je Zeit, dass wir die Bibel neben die Zeitung hinlegen und einfach mal vergleichen und schauen, was da abgeht. Dass wir auch die Zeichen der Zeit wahrnehmen und erkennen. Leute, wir sind wichtig, das möchte ich echt sagen. Wir sind wichtig, nicht weil wir sind, wer wir sind, sondern weil wir etwas sehr, sehr Wichtiges tragen. Wir sind die Träger, das ist Hammer, wir sind die Träger des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der in Jesus ist und war und als Jesus dann am Kreuz gestorben ist und dann auferstanden ist von den Toten und bevor er aufgefahren ist in den Himmel, hat er seine Jünger angehaucht und hat gesagt, empfangt Heiligen Geist. Und es ist der Moment gewesen, wo einfach Gott sich multipliziert hat in ganz vielen Menschen. Und ich möchte sagen, der Heilige Geist wohnt in deinem Herz, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und er ist es, der dich transformiert. Er ist es, der dich wirklich verändert. Er ist es, der eine Frucht in dir hervorbringt, die genießbar ist für dein Umfeld. Und das ist auch total übernatürlich. Und wenn ich so die Apostelgeschichte anschaue, ja, wenn ich den Petrus sehe, was der für eine Transformation durchlaufen hat, auch charakterlich. wie der drauf war, als er Jesus einfach nachgefolgt ist zu Jesu Lebzeiten auf Erden und danach, wie er dann drauf war. Es ist ein richtiger Leiter geworden, eine richtige Größe, eine richtige, ja, seinem Namen entsprechend, ein echter Fels geworden. Und er war auch einfach nur ein ganz gewöhnlicher Mann, der Ja gesagt hat zu Jesus, der Ja gesagt hat zum Vater und gesagt hat, ich vertraue, ich stelle mich zur Verfügung. Und heute wollen wir über einen Mann reden, auf den wollen wir unseren Fokus legen und der heißt Stephanus. Stephanus, normaler Typ wie du und ich und er war ein Diakon, also er war jetzt nicht irgendwie einer, der das, der in besonderer Weise das Wort gepredigt hat oder der diesen Dienst innehielt, sondern er war ein Diakon, einer, der praktisch mitgeholfen hat. Man kann sagen, er war ein Ehrenamtler und ein ehrenamtlicher Leiter, der hat sich um verschiedene Menschen gekümmert. Damals haben die Apostel dann Diakone aussuchen müssen, weil einfach die Arbeit überhand genommen hat, weil immer mehr Leute zum Glauben gekommen sind und deswegen haben sie dann gesagt, damit wir weiter im Wort dienen können, müssen wir schauen, dass Leute eingesetzt werden, die einfach sich um die Versorgung der Witwen und der Waisen kümmern und so weiter. Und ich möchte euch kurz vorlesen, was Gott durch Stephanus getan hat. In Apostelgeschichte 6, 8 steht, von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, die Zeichen und Wunder haben aufgehört mit den letzten Aposteln. Die Zeichen und Wunder haben nicht aufgehört mit den Aposteln. Und interessant ist auch, dass nicht nur die Apostel Zeichen und Wunder getan haben, sondern auch der Stephanus, der ein Diakon war, ein Ehrenamtler war, der hat für Leute gebetet, als er die Suppe rausgegeben hat und die sind geheilt worden, Leute. Der hat für Leute, der hat sich zur Verfügung gestellt und hat gesagt, Gott, ich bin einfach nur ein ganz gewöhnliches Gefäß, aber komm du mit deiner übernatürlichen, besonderen Kraft, wirke durch mich. Und das ist mein größter Wunsch. Und das ist ständig auch passiert und Stephanus war nicht nur einer, der Zeichen und Wunder tat, sondern Stephanus war auch einer, der wirklich mutig war. Ich möchte euch kurz einen Abschnitt vorlesen, wo Stephanus vor dem Hohen Rat stand. Da gab es Leute in der Synagoge, die haben ihn nicht gemocht und die haben gesagt, die haben andere angestiftet und denen gesagt, ey, verbreitet mal Lügen über den Stephanus, dass er gotteslästerlich ist und so weiter und so fort. Und dann haben sie den Stephanus genommen und haben den vor den Hohen Rat gezerrt und Stephanus hat dann Zeugnis abgelegt über Jesus Christus. Er hat begonnen bei Abraham und dann hat er weiter erzählt und ich möchte dann so einen Ausschnitt euch geben und zwar steht in Apostelgeschichte 7, ab Vers 46. David nun war ein Mann, den Gott seine Gnade in besonderem Maß erfahren ließ. Deshalb bat er Gott darum, als Heiligtum für die Nachkommen Jakobs ein festes Gebäude errichten zu dürfen. Das ist alles, was Stephanus gesagt hat. Und sein Sohn Salomo war es dann, der Gott tatsächlich ein Haus baute. Aber wohnt denn der Höchste in einem Haus, das von Menschenhand erbaut ist? Niemals! Beim Propheten Jesaja heißt es, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr dafür mich bauen? Sagt der Herr. Und wo wollt ihr einen Ort finden, an dem ich wohnen könnte? Hat meine Hand nicht das ganze Weltall erschaffen? Aber ihr lasst euch ja nicht belehren. Fuhr Stephanus fort. Ich finde es interessant, er, der gerade angeklagt wird, fängt jetzt an, anzuklagen. Unbeschnitten seid ihr, unbeschnitten an eurem Herzen und taub für Gottes Reden. Immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren. Ihr seid nicht besser als sie. Gab es je einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben? Sie haben die getötet, die das Kommen des Gerechten ankündigten. Und den Gerechten selbst habt ihr jetzt verraten und ermordet. Ihr habt zwar das Gesetz erhalten, Engel haben es euch in Gottes Auftrag überbracht, aber befolgt habt ihr es nicht. Was für ein Mut! Was der Stephanus da gerade getan hat, er hat wirklich sein Leben aufs Spiel gesetzt. Er hat von Jesus erzählt, das ist das eine. Das war damals auch nicht gern gehört bei den damaligen religiösen Leitern, vor allem bei den Juden. Galt das Christentum als eine jüdische Sekte eigentlich. Und jetzt steht da dieser Stephanus, aber nicht nur, dass er einfach sich zu Jesus bekennt, sondern er spricht noch zusätzlich ein Wort der Ermahnung. Und ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt in Stephanus Herz schauen könnten, dass er das getan hat aus einer Boshaftigkeit. sondern ich glaube, er hat ein Wort der Ermahnung gesprochen, weil er diese Leute gesehen hat, wie sie alle verloren gehen und er sie liebt. Ich glaube das zutiefst. Es gibt eine Stelle im Wort, wo es heißt, die Schläge des Freundes sind besser als die Küsse des Hassers. Manchmal ist eine Schelle, eine verbale, besser als Schmeichelei. Stephanus hat hier ganz gerade ausgeredet, ohne dabei zu sündigen, da bin ich mir sicher. Schließlich hat das Jesus auch getan. Aber das hat was getan mit den Zuhörern und mit dieser Menge, die da war. Wir lesen es weiter in Vers 54. Als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickt jetzt unverwandt zum Himmel auf. Denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Und es war jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt von Stephanus. Er hat einfach nur davon bezeugt, was er gesehen hat. Und das ist, was der Glaube tut. Er sieht, was andere nicht sehen. Er blickt in das Übernatürliche, in das Unsichtbare und er macht das Unsichtbare sichtbar durch das gepredigte Wort. Und da standen diese Leute voller Unglaube und voller Hass und voller Zorn und es war einfach eine Schippe drauf und sie sind noch bestürzter geworden und vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu, die konnten es gar nicht hören. Alle miteinander stützten sie sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu Beginn hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei dem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Der Saulus ist Paulus, ja. Paulus, einer der großen Apostel für die Heiden. Zu dem Zeitpunkt war er einer der größten Verfolger und der größten Hasser von Christen. Einer, der das vielleicht sogar mit angeführt hat. Weil später heißt es, dass Saulus weitergemacht hat und weiter Menschen umgebracht hat, weil sie an Jesus Christus glaubten. Während man ihn steinigte, betete Stephanus. Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Wenn man diese Geschichte von Stephanus liest, denkt man sich so, boah, was für ein Hammer. Also wenn du es nicht nur einfach aus einer Distanz heraus liest, sondern versuchst dich in diesen Text hineinzuversetzen, in den Stephanus hineinzuversetzen, in welch einer Situation er gerade war, da steht er vorm Hohen Rat und eine Menge von Menschen, alle gegen ihn, alle wünschen ihm den Tod. Also wenn man sich da reinversetzt, fragt man sich schon, wie kann dieser Mann Menschen für Menschen beten und Menschen lieben, die gerade Steine in der Hand halten, um ihn zu steinigen und ihm den Schädel zu zertrümmern. Man muss sich mal in diese Situation hineinversetzen. Da ist ein ganzer Mob, eine ganze Meute, die einfach nur deinen Tod will. Und was du tust, ist, du betest für sie. Das ist nicht normal. Das ist nicht gewöhnlich. Das ist absolut außergewöhnlich. Das ist absolut übernatürlich. Das ist Gott, der da gewirkt hat im Stephanus. Das ist nichts, was er aus sich heraus tut. Und auch wir stehen vor Herausforderungen in unserem Leben. Auch wir stehen oft vor so einer Menge von Menschen. Vielleicht ist es nicht die Menge von Menschen, vielleicht sind es andere Sachen. Andere Umstände, die dir Angst bereiten. Andere Dinge, die fast schon dazu führen, dass du irgendwie deinen Glauben verlierst. Wo du dein Vertrauen an Gott verlierst. Wo vielleicht du gar nicht mehr Gott siehst, weil die Umstände sich so auftürmen vor dir. Die ganzen Probleme, die Krisen sich so auftürmen vor dir. Ich weiß nicht, wie deine Situation aktuell ist, aber eins weiß ich, wir alle haben eine Situation. Wir alle sitzen im selben Boot, wir alle stehen aktuell in einer Pandemie. Und ich bin mir sicher, dass das viel mit uns gemacht hat. Ich habe mir letztens gedacht, ey, wenn mir einer im Januar 2020 erzählt hätte, dass wir jetzt alle mit Maske rumlaufen und nicht einfach so in Bauhaus gehen können oder sowas. Das hätte keiner gedacht, in was für einer Situation wir auch weltweit ja sogar einfach drinstecken. Und keiner weiß, wann es endet. Und da kommt schon so eine Angst, so eine diffuse Angst, etwas, was du nicht so richtig greifen kannst. Und ich glaube, ganz viele sehen sich da aktuell damit einfach konfrontiert und natürlich alle Herausforderungen, die damit einhergehen. Aber nicht nur das, weil neben der Pandemie gibt es natürlich auch noch ganz andere Lebenskrisen. Ja, Leute stehen kurz vorm Scheitern ihrer Ehe. Andere, die haben riesige Probleme mit ihren Kids, weil die am Durchdrehen sind. Andere haben psychische Probleme. Andere haben einfach Krankheiten. Andere Krankheiten. Ja, das vergessen wir oft, aber das Leben geht ja weiter. Die Probleme werden ja deswegen auch nicht weniger. Also wir stehen alle vor großen Herausforderungen. Einmal als Kollektiv, aber dann auch als einzelne Personen, aber natürlich auch als Familien, als Freunde. Wir stehen vor Herausforderungen. Und vielleicht ist es nicht, dass du jetzt gerade aktuell verfolgt wirst wegen deines Glaubens, wie jetzt bei Stephanus. Vielleicht sind es ganz banale Dinge. Vielleicht sind es fast Herausforderungen und Umstände, wo du sagst, eigentlich sind die gar nicht erwähnenswert, weil sie so klein sind. Aber ich sage dir eins, egal wie klein eine Herausforderung zu scheinen mag, wir brauchen dennoch Gottes Hilfe. Wir brauchen dennoch Gottes Kraft. Wir brauchen immer noch den Glauben, auch für die kleinen Dinge. Weil wenn du nicht für die kleinen Dinge glaubst, dann glaubst du auch nicht für die großen Dinge. Und wenn du für die großen Dinge Gott nicht ehrst und lobst, wirst du ihn auch nicht für die kleinen loben. Also lass uns doch alle ein bisschen dankbarer werden und sagen auch, dass ich diesen Tag heute geschafft habe, dass ich heute Frieden schaffen konnte in Beziehungen, dass ich heute den einen Test erledigen konnte, dass ich heute mich versöhnen konnte mit meiner Ehefrau oder mit meinem Ehemann. Hey, das sind doch alles Dinge, wo wir einfach Gott die Ehre geben können und sagen, Gott, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Du hast es gewirkt. Du bist der Urheber dessen. Von dir kommt all das Gute, von dir kommt all das Glück, von dir kommt all das. Ich möchte sagen, drei Dinge, die passieren, wenn du in so eine Situation gerätst. In Vers 55a lesen wir, Stephanus aber vom Heiligen Geist erfüllt. Stephanus war vom Heiligen Geist erfüllt. Das bedeutet nicht, dass er nicht im Heiligen Geist getauft gewesen wäre. Der war im Heiligen Geist getauft. Bedeutet auch nicht, dass er nicht Wasser getauft wäre. Natürlich war der auch mit Wasser getauft. Er hatte den Heiligen Geist in seinem Herzen wohnen. Aber wir geraten in Umstände und Situationen, wo Gott in besonderer Weise uns erfüllt mit seinem guten Heiligen Geist. In besonderer Weise, wo du einfach seine Gegenwart spürst, wenn du eine Beziehung zu ihm hast. Und wenn du sensibel bist für sein Reden, wenn du sensibel bist für diese Stimme von innen. Also war Stephanus erfüllt vom Heiligen Geist. Und das steht für diese übernatürliche Kraft, auch Dinge durchzustehen. Manchmal wünschen wir uns nicht, manchmal wünschen wir uns Erleichterung. Versteht ihr das? Dass Dinge einfach sich in Luft auflösen und verschwinden. Und das ist total menschlich und ich glaube, jedem geht so. Und es wäre jetzt völlig fatal, mit dem Finger auf euch zu zeigen oder so. Boah, schaut mal her, ihr Kleingläubigen, ne? Wir sind so. Wir sind so gepolt als Menschen. Aber ich sehe einfach, wie Gott uns weiterführen möchte. Auf jeden Fall, hier sehen wir, er war vom Heiligen Geist erfüllt. Er hat übernatürliche Kraft empfangen, um mit dieser konkreten Situation umzugehen. Und das Zweite, was ich hier sehe, ist direkt im Anschluss. Er blickte hinauf zum Himmel. Er blickte hoch zum Himmel. Nicht nur, dass du übernatürliche Kraft empfängst, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, sondern jetzt passiert was. Du fängst an, nach oben zu schauen. Und dieses nach oben schauen steht für etwas. Es steht dafür, dass du glaubst. Weil Stephanus hat ja etwas gesehen, was kein anderer gesehen hat in diesem Moment. Das hat nur er gesehen und es war konkret für ihn. aber es war eine Realität. Jesus stand da genauso real wie all diese Ankläger und die Leute, die ihn töten wollten. Genau in derselben Wirklichkeit stand Jesus da. Und wisst ihr, in Situationen, wenn es hart ist im Leben, schau nicht auf Menschen, schau nicht auf Umstände, schau nicht nach unten, schau nicht hier und dort, schau auch nicht in dich hinein. Also in dich hinein, damit meine ich, dass du auf deine Fähigkeiten und deine Beschaffenheit schaust und deine Unzulänglichkeiten, sondern schau auf Jesus. Schau auf ihn mit Augen des Glaubens. Wie es in Hebräer 11,1 steht, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Hey Leute, das trifft gerade so auf Stephanus zu. Auf was hat er denn gehofft? Er hat damit gerechnet, dass wenn er jetzt sterben wird, dass er bei Jesus sein wird, dass er zu Jesus kommen wird. Damit hat er gerechnet. Er hat damit gerechnet, dass Gott ihn aufnimmt. Aber der Glaube ist auch ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und das, was unsichtbar war, auf einmal wusste er, das ist echt. Das ist die Wirklichkeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man nicht so konsequent mit Gott sein Leben lebt und es ein bisschen schleifen lässt, dann verliert man irgendwie diese Realität, dass Jesus tatsächlich da ist. Das ist fast schon so, als ob das nicht echt wäre. Ich weiß noch, wie es mir ging, als ich dann in die Gemeinde ging, in Zeiten, wo ich, also vor allem, ich kann mich noch gut erinnern, wo ich ein bisschen jünger war und nicht so mit Gott unterwegs war. Da ging ich in die Gemeinde und ich habe mich dann in den Lobpreis gestellt und dann haben Leute die Hände gehoben und haben gesungen und haben dann mit einer Hingabe Lobpreis gemacht und ich konnte das null nachvollziehen. Ich habe mir gedacht, das ist ja fast schon Fremdschämen. Was machen die denn da? Und ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Es ist nicht so, dass ich komplett fremd war oder so, ja. Aber es war einfach so strange für mich, weil das so unecht war für mich, dass gerade hier Jesus ist, der angebetet wird. Und ich glaube wirklich, dass es sehr mit unserer Beziehung zu Gott damit zusammenhängt, wie real er auch für uns ist. Und das ist auch, was den Glauben stärkt. Ich möchte einfach uns ermutigen, dass wir nicht runterschauen, sondern dass wir hochschauen. Was auch besonders ist, Jesus, in anderen Stellen lesen wir, dass er zur Rechten Gottes sitzt. Aber Stephanus, er sah Jesus stehend zur Rechten Gottes. Stehen zur Rechten des Vaters. Und es erinnert mich ein bisschen an die Geschichte mit dem verlorenen Sohn, wo der Vater auch mit offenen Armen dastand. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie Jesus dastand mit offenen Armen und ihn empfangen hat. Deswegen lasst uns nicht auf Krankheiten schauen, auf finanzielle Engpässe schauen, auf Unfälle schauen, auf Beziehungskrisen schauen, sondern lasst uns auf Jesus schauen. Denn er ist die Lösung all dieser Dinge. Er kann es wirklich lösen und ich verspreche dir nicht irgendwas Komisches, sondern das ist erfahrbar, es ist absolut echt. Und ich wünsche mir, dass wir das alle mehr denn je erleben. Mehr denn je, mehr als zuvor, wer ist dabei? Also ich will es mehr als zuvor erleben. Wollen wir mal den Herrn Applaus geben, Jesus, ihm die Ehre geben dafür. Mehr als je zuvor. Drittens, also erstens, du empfängst übernatürliche Kraft, du wirst vom Heiligen Geist erfüllt für diese Situationen, dann darfst du zum Himmel schauen und auf Jesus schauen, der dasteht für dich. Und drittens, du wirst beten, wie Jesus betet. Du wirst beten, wie Jesus betet. Wir lesen das in Vers 59, während man ihn steinigte, betete Stephanus. Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Das erinnert mich sehr an Jesus. Aber wusstet ihr, dass dieses Gebet, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an, dass das ein Gebet war, was Kinder gelernt haben, bevor sie ins Bett gegangen sind. Das war so ein ganz klassisches jüdisches Nachtgebet, kann man sagen, oder Abendgebet. Ist doch interessant. Das, was er sein Leben lang wahrscheinlich gehört hat und was einfach nur so ein heruntergerattertes Gebet ist oder war für ihn, wurde auf einmal ein Herzensschrei. eine echte Realität. Etwas, was in dieser Situation so treffend war und so besonders war und so übernatürlich war. Und jetzt am Schluss möchte ich noch einen Vergleich machen. Stephanus, als er vor dem Hohen Rat stand, bevor er starb, hat von David gesprochen. In Apostelgeschichte 7, 46 lesen wir das. Ich möchte es nochmal wiederholen. David nun war ein Mann, den Gott seine Gnade in besonderem Maß erfahren ließ. Ähnlich wie bei Stephanus. Ich denke, da hat er auch besondere Gnade gehabt. Deshalb bat er Gott darum, als Heiligtum für die Nachkommen Jakobs ein festes Gebäude errichten zu dürfen. Und später lesen wir dann, dass Salomo es gebaut hat. Und wisst ihr, David, der hatte auch schwierige Umstände. David, der hatte Probleme mit dem Saul. Der Saul hat ihm nach dem Leben getrachtet. Absalom, sein Sohn, wollte ihn vom Thron stürzen und hat ihn verraten. Und Bathseba, die ganze Geschichte, wo er auch missgebaut hat mit der Bathseba auf dem Dach, hat er Ehebruch begangen. Und all die Konsequenzen, die dann gefolgt sind aufgrund dieses Ehebruchs, all die Probleme innerhalb der Familie, die da gekommen sind, dass sein eines Kindern auch gestorben ist und. David hatte ganz viele Riesen in seinem Leben, ganz viele schlimme Umstände, teils selbst verschuldet und manchmal auch verschuldet von anderen. Und dann natürlich die Geschichte mit Goliath. Ihr kennt die Geschichte von David und Goliath. Heute möchte ich mal nicht so sehr über David reden, sondern mehr über Goliath. Weil Goliath meines Erachtens genau das Gegenteil ist zu Stephanus. Goliath, der auch durch einen Stein ums Leben kam, mehr oder weniger, gut, danach kam noch das Schwert, aber das war, hat sich tief in die Stirn hineingebohrt, heißt es im Wort. Dann ist er umgefallen. Und Goliath, ich möchte mal einen Ausschnitt lesen von Goliath, okay? In 1. Samuel 17, zwar von Vers 41 bis 44. Auch Goliath drückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorausging. Plötzlich bemerkte er David. Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottete er, weil David noch sehr jung war, rothaarig und gut aussehend. Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? Brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Goliath steht nicht nur für widrige Umstände und Lebenskrisen, wir sagen das ja oft, die Goliaths in unserem Leben, ja? Steht nicht nur für widrige Umstände und Lebenskrisen, die sich vor uns aufbauen, sondern Goliath steht auch für eine innere Haltung, um mit Herausforderungen umzugehen. Goliath steht für eine innere Haltung. Goliath hat eine besondere Haltung gehabt gegenüber seiner Herausforderung, nämlich dem David. Und wisst ihr, wie diese Haltung heißt? Bodenloser Stolz. Der war hochmütig ohne Ende. Der hat mehr in seine eigene Kraft vertraut als in irgendwas anderes. Goliath war ein richtiger stolzer Lümmel. Er vertraute mehr auf sein äußerliches Erscheinungsbild. Ich meine, er war über 3 Meter groß, klar. Er vertraute auf seine Waffen. Er vertraute auf seinen Ruf. Er hat einen schrecklichen Ruf gehabt. Er vertraute auf seine Ausbildung im Kampf. Und dann hat er gesagt, Mensch, Volk Israel, schickt den stärksten und den besten Krieger. Und dann kommt da dieser David. Und der Saul, der wollte den David noch seine Rüstung anlegen, weil er sich gedacht hat, Mensch, so ein kleiner Kerl, dem muss man doch eine ordentliche Rüstung geben, dass er nicht gar so leiden muss. Ich glaube nicht, dass er an den Sieg von David geglaubt hat. Weil der hatte ja selber Angst ohne Ende. Der hat sich ja selber in die Hose gemacht. Und dann hat David gesagt, ey, schön die Rüstung, aber irgendwie, ich kann mich nicht so richtig bewegen drin, komm, lass mich das in meiner Weise tun. Und dann ist David gekommen und hat diesen Goliath mit einem Stein getötet. Stephanus hingegen hat ganz, ganz viele Steine abbekommen. Der Unterschied zwischen Stephanus und Goliath war, Stephanus war zutiefst demütig. Er stand da und hat gesagt, ich habe keine Chance. Ich kann aus eigener Kraft hier nicht überwinden. Ich kann nicht bestehen. Ich kann nicht. Er war demütig, während der andere total stolz war und siegessicher war. Und ich glaube, da geht es um diese Haltung. Die Haltung ist total wichtig, weil wenn du stolz bist, hast du den allergrößten Gegner. Goliath stand vor dem kleinen David, aber aufgrund seines Stolzes und aufgrund seiner Gotteslästerung und seiner Gottlosigkeit hatte er den größten Widersacher, nämlich Gott selbst. Und ich möchte euch eines vorlesen, und zwar steht es in 1. Petrus 5, Vers 5 und 6 oder 5b und 6. Und da heißt es: Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wow, was für ein starkes Wort, Leute. David hat zur rechten Zeit sich gedemütigt unter die große Macht und große Kraft und große Hand Gottes. Stephanus hat sich Gott hingegeben und hat gesagt: Gott, was auch immer jetzt geschehen soll, ich weiß mich sicher in deiner Hand. Und David hat gewonnen. Stephanus, zumindest fürs natürliche Auge und was es den Anschein gemacht hat, hat verloren. Schließlich ist er ja gestorben. Genauso wie Goliath. Aber wisst ihr, was die Wahrheit ist? Goliath ist tot und Stephanus lebt. Amen. Goliath ist tot und Stephanus lebt. Weil Stephanus Ja gesagt hat zum Leben. Weil Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Gott ist derselbe gestern, heute in alle Ewigkeit. Er ändert sich nicht in seinem Wesen. Und das ist doch auch schön in Zeiten, wo es hoch und runter geht, wo man gar nicht mehr weiß, wo man steht, dass man jemanden hat, der gleich bleibt. Gleichbleibend ist, der eine echte Konstante im Leben ist, an dem man sich immer wieder neu ausrichten darf und immer wieder neu ausrichten kann. Und ich sage dir eins, vielleicht hat Gott Stephanus in der Situation die Qual nicht genommen, das Leid nicht genommen. Es war keine Erleichterung. Aber wisst ihr was? Es war ein übernatürliches Wunder, was da geschehen ist. Nämlich ist er zwar körperlich gestorben, aber in seinem Herzen war er bis zum Schluss nicht bitter. Bis zum Schluss hat er Vergebung ausgesprochen. Und das ist etwas, was ich uns allen echt mitgeben möchte. Und mein Appell ist heute nicht der: Sei wie Stephanus, sei genauso fokussiert wie er. Er hat ja seinen Fokus auf Jesus gerichtet und dann versuchen wir auf unseren Fokus, den Fokus auf unseren Fokus zu richten und wir versuchen zielorientiert zu sein und wir versuchen und versuchen und versuchen. Das ist nicht mein Appell heute, sondern erkenne, dass du einen Gott hast, der dich liebt. Dass du einen Gott hast, der in Zeiten der Not und der Drangsal, in Zeiten der widrigen Umstände, in besonderer Art und Weise für dich da ist. Ohne dass du vielleicht 5 Stunden Bibel gelesen hast und 10 Stunden gebetet hast und dich ganz, ganz arg konzentriert hast, sondern es tut Gott einfach manchmal. Aber alles, was er will, ist dein Herz. Alles, was er will, ist, dass du dich verfügbar machst. Alles, was er will, ist, dass du ihn liebst. Dass du dich mit ihm verbindest. Dass, wenn die Zeit kommt, wo du ihn am meisten brauchst, du auch seine Hilfe annehmen kannst. Dass du auch erkennst, dass du hörst, dass du sensibel bist. Und das ist mein Wunsch für dich und für mich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you.